Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Heute 20.15 Uhr bei RTL 2.
Eine Athletin ist bei einem Wettkampf in Afrika gestartet. Ich möchte jetzt nicht so genau sagen, welches Land und so weiter, aber sie auf jeden Fall ist zurückgekommen und hat dann gesagt, ja, die waren ja so laut beim Start und die kennen das ja dort nicht, leise zu sein, weil die kennen das ja alles gar nicht. So hat es gesagt und solche Sachen, die nehmen dann vielleicht die anderen nicht so wahr, was da jetzt gerade eigentlich gesagt würde, aber was soll das heißen, die kennen das ja nicht. Also es ist so richtig alle möglichen Vorurteile vereint, also diese AfrikanerInnen, die so laut sind, die da so unzivilisiert dann quasi nicht leise sind, wenn der Startschuss kommt.
In dieser Podcast-Folge sprechen wir mit der 400-Meter-Hürdenläuferin Jamila Böhm. Jamila war 2017 deutsche Meisterin und seitdem zweimal Vizemeisterin. Sie erzählt uns unter anderem, wie sie vom Basketball zur Leichtathletik kam, warum der 400-Meter-Hürdenlauf auch als Man-Killer-Disziplin bezeichnet wird und wie eine Lebensmittelunverträglichkeit fast das Ende ihrer Karriere bedeutet hätte. Außerdem spricht Jamila mit uns über das Thema Alltagsrassismus im Sport und welchen Support sie sich von Nicht-Betroffenen wünschen würde. Viel Spaß beim Hören! Hallo Leute, hier ist Elliot aus der Achilles Running Redaktion. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und herzlich willkommen auch an meine liebe Gästin Jamila. Wie geht's dir?
Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Mir geht es sehr gut heute.
Super, ich freue mich total, dass du hier bist. Warst du denn heute schon trainieren?
Nee, tatsächlich noch nicht. Wir nehmen ja heute an einem Donnerstag auf und das ist so traditionell mein trainingsfreier Tag.
Okay, sehr cool. Einmal pro Woche oder hast du am Wochenende auch nochmal frei?
Tatsächlich in der Regel sonntags auch nochmal. Also ich habe zwei trainingsfreie Tage in der Woche.
Sehr cool. Finde ich gut, dass du die Regeneration so ernst nimmst. Ich habe tatsächlich unfreiwillig auch Pause machen müssen, jetzt über eine Woche schon, also fast 10 Tage, weil ich letzte Woche, mich hat es endlich erwischt, in Anführungszeichen endlich, ich hatte Corona.
Oh nein, oh Gott.
Ja. Ja, und das hat mich tatsächlich schon so sehr weggehauen, dass ich jetzt echt länger Pause machen musste.
Ja, das glaube ich.
Ja,
oder? Da muss man vor allem auch, glaube ich, so wieder gucken, danach mit dem Reinkommen. Also ich hatte zum Glück noch nicht Corona, aber dass man dann wieder langsam anfängt und alles, ne?
Ja, genau. Richtig langsam wieder einsteigen, nicht direkt wieder am Anfang überanspruchen. Aber ich finde es gut, dass du es noch nicht hattest und ich wünsche dir auch, dass du es nicht bekommst.
Ja, toi, toi, toi.
Ja, toi, toi, toi. Ja, ich denke, vielleicht zum Einstieg, um ein bisschen warm zu werden, spielen wir eine kleine Runde Sekt oder Selters, wenn du Lust hast. Also
Gern.
Sehr gut. Ich gebe dir immer zwei Antwortmöglichkeiten vor und du darfst dir gleich ganz spontan eine davon immer aussuchen.
Okay.
Ja. Bist du ready?
Mhm.
Okay, super. Erste Frage, Teamsport oder Einzelsport?
Teamsport.
Okay.
obwohl ich Leichtathletik mache und Einzelsport ist, kommt jetzt vielleicht überraschend, aber ich hole es ein bisschen länger vielleicht aus. Ich hoffe, das ist okay in dem Spiel.
Na klar.
Ich habe, bevor ich zur Leichtathletik kam, Basketball gespielt und tatsächlich zur Leichtathletik gewechselt, weil ich der Meinung war oder gehofft habe, dass ich da noch mehr erreichen könnte, noch besser werden kann. Aber ich habe das immer total geliebt. Also das vermisse ich auch jetzt noch so. Diesen Teamspirit beim Basketball fand ich schon immer sehr cool.
Ja. Okay, cool. Finde ich gut. Irgendwie, du hast so Best of Both Worlds also mal mitgenommen.
Genau, ja.
Okay, zweite Frage. Ehrgeizig oder relaxed?
Ehrgeizig, ja. Schon.
Okay, gehört wahrscheinlich auch dazu.
Ja.
Sprint oder Langlauf?
Sprint.
Auch nicht sehr überraschend.
Also tatsächlich braucht man ja, ich glaube, 400 Meter Hürden, das ist ja Langsprint. Mhm. Braucht man da immer auch ein bisschen ein gewisses Maß an Ausdauer und muss auch mal was Längeres machen. Aber ja, mir macht es schon mehr Spaß, so die knackigen Einheiten, die Sprintsachen, ja.
Okay, dann Meer oder Berge?
Oh, gute Frage. Am liebsten Meer und Berge.
Der Joker.
Aber genau, wahrscheinlich so nach der Saison im Sommerurlaub gerne Meer, weil okay. Da mag ich dann gerne runterkommen. Aber ich finde, Berge habe ich lieben gelernt. Also auch Wandern und sowas schon auch cool.
Okay, cool. Vorletzte Frage, süßes oder herzhaftes Essen?
Herzhaft.
Okay, ich bin auch 100% Team Herzhaft. Finde ich sympathisch. Okay. Und letzte Frage, Gym oder Outdoor?
Outdoor.
Okay.
Dann auch gerne ein Outdoor-Gym, aber ich finde schon so, bei gutem Wetter draußen Sport machen, finde ich, ist schon so bei Sonnenschein sowas schon das Beste.
Ja, ich glaube, das lieben auch die meisten LäuferInnen, also die meisten unserer HörerInnen so gerade dran am Laufen, dass man einfach draußen sein kann, bei gutem Wetter, bei schlechtem Wetter, immer. Und
genau.
Frische Luft halt irgendwie bekommt, allein durch den Sport.
Ja, genau.
Okay, du hast ja eben schon angerissen, dass du früher Basketball gespielt hast. Das habe ich auch über dich rausgefunden. Fand das sehr interessant. War das als Kind dann deine erste Sportart oder was hast du so als Kind noch so für Sport gemacht?
Als Kind habe ich tatsächlich ganz viele Sportarten ausprobiert. Meine Eltern haben mich auch überall angemeldet. Tanzen, Judo, Fußball, alles Mögliche wirklich. Ich war vorne mit dabei und hatte auch bei allem eigentlich viel Spaß und würde auch sagen, wenn man schnell ist, auch schon als Kind und ich konnte auch gut mit dem Ball fangen und werfen und alles, dann ist man natürlich eigentlich in allen Sportarten nicht so ganz schlecht, sag ich mal, ne? Die man so als Kind ausprobiert. Und habe dann meine Freundin kennengelernt, Lisa, in der fünften Klasse, glaube ich. Und da hat ihre Mutter hat dann gesagt, ja, Jamila, möchtest du nicht mal mitkommen zum Basketballtraining, weil wir brauchen dann noch ein paar Mädels. Und dann habe ich das halt ausprobiert und bin dran geblieben.
Warst du als Kind schon ziemlich groß oder wie kamen sie auf dich?
Ja, ich war schon groß, also, aber ich würde jetzt sagen, nicht beim Basketball vielleicht sogar eher zum Durchschnitt. Also jetzt nicht ich war kein ganz großes Mädchen. Ich bin jetzt 1,75, also schon groß, aber jetzt nicht extrem auffällig groß. Aber ich glaube, damals hat die Mutter vor allem dann eben auch gesehen, dass ich schnell war und gut mit dem Ball umgehen konnte. Und deswegen, ich glaube, das war so der Ansporn, mich anzusprechen.
Ja, cool. Also du warst schon immer schnell.
Ja, schon. Ich bin auch immer sehr gerne gelaufen und habe mich auch gern gemessen.
Okay, cool. Und wie kamst du dann am Ende, also wie bist du dann vom Ballsport? Also ich meine, es klang ja schon so, als ob du für den Teamsport ziemlich gebrannt hast.
Ja.
Wie bist du dann vom Ballsport zur Leichtathletik gekommen? Weil das ist ja eigentlich nochmal genau das Gegenteil. Das ist ja Einzelsport eigentlich. Ne?
Ja, genau. Ja, also beim Basketball war es dann so, dass ich da ziemlich schnell in die erste Mannschaft gekommen bin, also in die dann auch wirklich so auf Leistung gespielt haben und nicht hobbymäßig.
Krass.
Und und da haben wir dann auch zum Beispiel an deutschen Meisterschaften teilgenommen, sind westdeutsche Meisterinnen geworden. Also es war schon dann immer mit dem Leistungsgedanken, dass wir da gespielt haben. Und ich wurde aber gleichzeitig immer super oft angesprochen für meinen Laufstil. Also zum Beispiel, wenn wir in Sportladen gegangen sind, um mir neue Schuhe zu kaufen und ich da auf dem Laufband gelaufen bin, haben immer alle gesagt, oh, sie muss auf jeden Fall zur Leichtathletik, sie muss laufen. Und auch damals hat mich dann auch mein Schullehrer gefragt, ob ich da bei dem, ich komme aus Köln und da gibt es ja den Köln-Marathon und da können Schulen eben dann auch so eine Staffel laufen, dann in so 5 bis 10 Kilometer Abschnitten. Und er hatte mich da angesprochen, ja, Jamila, lauf doch da mal mit und sowas. Wir brauchen noch jemanden, komm schon. Und so, um mich dann mehr oder weniger überredet, da mitzumachen. Und er hat dann auch gesagt, ich sollte auf jeden Fall in den Leichtathletikverein gehen. Und nachdem mir das dann so oft gesagt wurde, war es dann halt so, dass ich überlegt habe, okay, vielleicht könnte ich noch besser in der Leichtathletik sein als im Basketball. Also es war wirklich mit dem Gedanken, dass ich gedacht habe, ich könnte es da weiter schaffen. Und deshalb habe ich dann in die Leichtathletik gewechselt.
Ja, krass. Wie alt warst du da? Weil da hattest du diesen Gedanken, das professioneller zu machen, ja schon echt früh.
Ja, beziehungsweise, also, was wirklich Profisport bedeutet, war mir da nicht so klar, aber zumindest wollte ich gut sein, die Beste sein. So, das war schon mein Ansporn. Wann habe ich mit Leichtathletik angefangen? Das muss so mit 14 gewesen sein.
Okay, ja, krass. Mhm. Und wieso hast du dich denn speziell auf Hürdenlauf spezialisiert? Also warst du da von Anfang an am besten drin oder wie war das?
Ich weiß doch, am Anfang hatte mich da mein erster Trainer dann gefragt, ja, was machst du denn gerne? Und da habe ich gesagt, ich laufe gern schnell. aber nicht zu kurz, sondern schon etwas länger. Und das war meine Beschreibung. Da haben sie gesagt, okay, dann hat er sich, glaube ich, schon gedacht, so okay, das liegt ganz gut so Richtung 400 oder sowas. Und dann hat er irgendwann einfach mal Hürden hingestellt im Training und mich drüber laufen lassen. Und ja, eigentlich nach der Einheit hat er gesagt, ja, das wird deine Disziplin. Also es war mehr so die Entscheidung von meinem Trainer, ja.
Ja, das ging ja fix.
Ja.
Und vielleicht kannst du uns da auch noch mal ein bisschen mitnehmen, weil ich kann mir vorstellen, dass es schon länger her ist, dass manche von unseren HörerInnen das letzte Mal Hürdenlauf gemacht haben. Also ich vermute mal, wir alle hatten es mal in der Schule, aber das war es dann wahrscheinlich auch. Worauf kommt es denn da genau an?
Ja, ja, in der Schule ist ja vor allem auch nicht so beliebt, höre ich zumindest auf Hürdenlauf. Ja, also es gibt ja zwei unterschiedliche Hürdenstrecken, die 100-Meter-Hürden bei den Frauen, beziehungsweise 110 bei den Männern und eben Langhürden, 400-Meter-Hürden. Und das sind schon mal zwei ganz unterschiedliche Disziplinen, also wie man die Hürde läuft, wie man dazwischen läuft. Und bei den 400-Meter-Hürden ist so, dass man 10 Hürden hat und ja, das Wichtigste eigentlich ist, dass man da einen guten Rhythmus zwischenfindet. Also man überlegt sich vorher, wie viele Schritte macht man dazwischen, dass man ja, dass die Hürden im Prinzip einen nicht zu sehr abbremsen und nicht zu sehr aufhalten, weil man natürlich, es ist schwierig, wenn man da über eine Hürde, wenn man da richtig hängen bleibt, dann wird es sehr anstrengend, sage ich mal, nochmal irgendwie Geschwindigkeit aufzubauen. Ja, und natürlich für die Strecke an sich 400 Meter braucht man, ja, muss man Sprint trainieren, muss man aber auch Ausdauer trainieren. Also das ist so ein bisschen so eine Allrounder-Disziplin im Training.
Und wie sieht dein Training dann da so konkret aus? Ich meine, wenn du Sprint und Ausdauer trainierst, ist dann wahrscheinlich ein sehr fordernder, also ist ein forderndes Training, oder?
Ja, total. Also in den USA sagt man auch so eine 400-Meter-Hürden-Man-Killer-Event. Das finde ich, klingt immer ganz cool, so dramatisch. Ja. Aber es ist wirklich hart. Also man muss hinten auf jeden Fall, sag ich mal, auf den letzten 100 Metern die Zähne zusammenbeißen und ich sag mal Augen zu und durch. Also man geht im Training auch sehr oft an seine Grenzen an Tempolauftagen und aber danach, das werden bestimmt auch viele HörerInnen kennen, ist es dann noch mehr so rewarding, wenn man sich so verausgibt und dann irgendwie eine gute Leistung schafft.
Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und trainierst du dann auch so das Springen an sich? Weil man muss ja über die Hürden irgendwie rüberkommen. Wie sieht denn so dein Trainingsalltag aus? Das fände ich eigentlich voll spannend zu wissen.
Ja, ja, also im besten Fall läuft man über die Hürden, nicht springt.
Gut.
Das kostet zu viel Zeit.
Okay.
Also ich muss sagen, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, wie man das macht. Ich mache es so, dass ich im Winter nur einmal die Woche an den Hürden arbeite und da ist dann wirklich Techniktraining. Also da übt man wirklich einfach nur die Hürdenüberquerung quasi. Nicht jetzt in langen Läufen oder sowas. Man läuft da, also ich laufe da keine jetzt Langhürden wirklich in dem Sinne, sondern wir bauen da ein paar Hürden auf und üben wirklich nur das darüber Laufen. Und wenn es dann in Frühjahr geht und wir jetzt halt in die Sommersaison, dann machen wir das so, dass ich dann immer mehr die ganzen Tempolaufeinheiten, also zum Beispiel, wenn ich jetzt 300er drauf habe, dass ich dann die Überhürden auch schon mache als Training. Ja, um so Sicherheit zu gewinnen auch.
Und wie ist es mit Kraftsport? Weil ich glaube, ich habe auf deinem Instagram auch dich öfters in der Gym gesehen. Machst du das dann parallel als so Ausgleichssport auch oder wie ist es?
Nee, das gehört dazu. Also das mache ich quasi, ja, wie oft machen wir das? Ich würde mal so sagen, zweieinhalb Mal die Woche. In der Saison nicht, aber im Aufbautraining machen wir auch was im Krafttraining. Das aber vor allem auch, natürlich, wenn man bestimmte Sprintzeiten erreichen will, dann braucht man auch ein bisschen Kraft, sage ich mal. Muss man da auch was machen.
Ja, okay, das macht Sinn. Und so ein typischer Ausdauerlauf ist aber wahrscheinlich dann auch dabei, also wo du dann einfach Langläufe machst.
Ja, also lang im Training, sag ich mal, ist ja so ein 600-Meter-Lauf, auch mal vielleicht am Aufbau auch mal 1000er.
Okay.
Mit kurzen Pausen, das mache ich schon, aber ansonsten vielleicht mal ein Dauerlauf, aber meine Dauerläufe sind jetzt nicht wirklich schnell, sondern das ist okay. So regenerative Läufe quasi. Wenn ich dann mal, weiß ich nicht, 40 Minuten laufen gehe, ist das wirklich regenerativ, ruhiges Laufen im Wald.
Naja, okay. Ja, aber auch schön dann manchmal, oder?
Genau, ja. Tut auch mal gut, ja.
Ja, glaube ich. Wann hat es dann so für dich Klick gemacht, dass du das auch professioneller machen willst? Also du hast es ja auch weit gebracht. 2017 warst du deutsche Meisterin. Genau. Wie war denn der Weg dahin für dich?
Also eigentlich kam das so schleichend. Es war jetzt nie, dass ich gesagt habe, okay, ab jetzt möchte ich das als Beruf machen, quasi Profi werden, sondern so die Erfolge kamen und dadurch habe ich dann angefangen, mehr zu trainieren und hat es natürlich auch immer mehr Zeit eingenommen, klar. Mhm. Und bin ich so ein bisschen da reingerutscht, sage ich. Das hat sich immer weiter professionalisiert, umso mehr ich erreicht habe. Und klar, wenn man richtig gut sein will, dann muss man schon darauf achten, dass das Umfeld stimmt, das quasi alles darauf ausrichten. Und das habe ich dann gemacht. Aber ich habe mich nie jetzt wirklich gesagt, okay, ab jetzt versuche ich es als Profi. So war das nicht. Ich habe ja auch jetzt mache ich ja noch mein Studium, aber das mache ich eben wirklich nebenbei. Also ich mache immer so viel, dass ich das gut schaffen kann neben meinem Training. Und ja.
Mhm. Was studierst du gerade?
Sport, Medien und Kommunikationswissenschaften im Master.
Ah, okay, im Master, ja. Ja. Okay, cool. Ja, beim Master kann man sich auch ein bisschen Zeit lassen. Ne? Das ist ja,
ja, genau, sehe ich auch so.
ja, cool. Aber vielleicht noch mal ein bisschen was zum Weg dann quasi, bis du es dann geschafft hattest, 2017 deutsche Meisterin zu werden. Du hast gemeint, du hast dann quasi deine Zeit halt so ausgerichtet, dass Sport für dich dann im Mittelpunkt stand. Oder also hat das gut geklappt? Hast du da Schule und so immer noch unter den Hut bekommen?
Also tatsächlich habe ich so quasi meinen Durchbruch, sage ich mal, mit dem deutschen Juniorenmeistertitel noch vor dem deutschen Meistertitel bei den Frauen erst später geschafft, als ich noch zur Schule ging, was so, dass ich auch gut war, aber ich war zum Beispiel vierter Platz bei den deutschen Jugendmeisterschaften mehrmals, aber das war für mich, das hat mir nicht gereicht quasi. Ich habe gesagt, okay, den Aufwand, den ich ins Training stecke, das reicht mir nicht quasi, was dabei rauskommt, auch so die Zeit, die ich damals gelaufen bin. Und dann habe ich tatsächlich ein Jahr aufgehört, als ich mit dem Studium angefangen habe. Und dann hat es mir aber schon gefehlt. Also da habe ich wirklich wenig Sport gemacht. War ich vielleicht mal im Fitnessstudio, bin ich vielleicht mal laufen gegangen, aber wirklich ganz runtergefahren. Also ich habe mich komplett davon quasi abgewendet. Aha. Und es hat mir aber dann total gefehlt. Habe mich dann irgendwie auch nicht ausgefüllt, nur das Studentenleben. Ja. Und dann war es so, dass ich bis dahin war ich immer beim gleichen Trainer gewesen. Der war aber nach Hannover gewechselt und ich habe ihn dann angerufen und gesagt, ja, ich würde gerne nochmal anfangen, es fehlt mir doch so sehr. Und er hat mir dann quasi meinen derzeitigen Trainer ans Herz gelegt, er hat gesagt, ja, du hast die und die Option. Und da war eben auch mein jetziger Trainer bei. Da habe ich gesagt, okay, da gehe ich jetzt mal vorbei und schau mir das Training an und guck mal. Und dann habe ich mir das Training angeschaut und bin dran geblieben. Und bis dahin war es immer so, dass mir in manchen Einheiten super schlecht geworden ist und ich mich dann übergeben musste. Und das waren dann auch wirklich nicht unbedingt Einheiten, wo man sagt, okay, du bist jetzt so sehr an dein Limit gegangen, dass es jetzt passiert, sondern das ist einfach so manchmal gekommen. Wir haben einen Lauf gemacht oder sowas und der mich nicht so sehr hätte anstrengen sollen und dann musste ich mich auf einmal übergeben und da hatte halt nie jemand eine Antwort drauf, beziehungsweise in meinen Jugendjahren haben die verschiedenen TrainerInnen immer gesagt, ja, das liegt daran, dass du dir zu viel Druck machst, aber das hat für mich überhaupt nicht zusammengepasst, weil ich eigentlich immer auch als Kind schon so war, dass ich sehr viel besser funktioniert habe, wenn ich Druck hatte. Also ich hatte zum Beispiel auch, ich habe auch Keyboard gespielt, da hatte ich auch Auftritte und so weiter. Und ich war immer besser, wenn ich wusste, okay, jetzt kommt es drauf an, ich muss was machen. Ja, aber das war dann die Erklärung. Und bei meinem derzeitigen Trainer, er arbeitet mit einem Homöopathen zusammen, Stefan Gießen, und der hat dann gesagt, nee, du hast eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, das ist das Problem. Mhm. Und dann haben wir da einen Test gemacht und ich habe für eine Zeit lang auf verschiedene Lebensmittel verzichtet. Das war wirklich viel, auch Gluten, Milch, Eier, also da war alles Mögliche dabei. Und quasi in dem Moment, wo ich das angefangen habe, ist meine Leistung super, hat sich total verbessert. Also ich bin viel, viel besser geworden und habe mich ja innerhalb von keinem Jahr Training habe ich 2 Sekunden runtergeschraubt nach einem Jahr Pause von meiner alten Bestzeit. Also das ist ja wahnsinnig viel über 400 Meter Hürden. Wow. Und genau, das war ein ganz, ganz wichtiger Wendepunkt, sage ich mal, für mich. Und jetzt habe ich die Frage vergessen, die du am Anfang gestellt hattest.
Ja, ist nicht so wichtig, weil irgendwie zu dem Thema auch voll interessant. Was waren das denn für eine Lebensmittelunverträglichkeit konkret? Also was waren das dann? Was kam raus beim Test?
Ja, da kam raus, dass, also da bekommt man dann im Ergebnis, also nach Farbstrukturen, wie sehr man drauf anschlägt. Und bei mir war im tiefroten Bereich eben Milch und Gluten. Eier waren, glaube ich, orange und dann noch ein paar Sachen vereinzelt. Und je nachdem, wie sehr das eben ansteckt, muss man dann für gewisse Zeit darauf verzichten. Also ich glaube, das längste war dann 1,5 Jahre bei zum Beispiel Milchprodukten. Und was dann eben weniger ausgeschlagen hat, war dann vielleicht auch nur 1,5 Jahr. Und danach kann man die Sachen wieder zu sich nehmen. Aber mir ist zum Beispiel so, dass ich bis jetzt auch irgendwie so aus Kopfgründen, also es gibt mir einfach Sicherheit, zum Beispiel, ob diese Produkte vor einem Wettkampf nicht, an dem Wettkampftag nicht einnehme.
Okay.
Ja. Genau, aber das müsste man eigentlich auch nicht. Also eigentlich ist abgeschlossen, wenn man das dann gemacht hat. Und ja, ich habe bei mir eine totale Veränderung da direkt bemerkt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch für andere Leute Probleme gibt. Deswegen finde ich es auch so schade, sage ich mal, dass da früher niemand drauf gekommen ist.
Ja, total. Ne? Also ich meine, wie alt warst du denn, als das festgestellt wurde? Das muss ja richtig hart gewesen sein vorher.
Ja, da war ich 19. Ja, also... Ja, ja, hat wirklich gedauert.
Ja, ja, eine Bekannte von mir hat auch eine Glutenintoleranz, die aber sehr spät erst festgestellt wurde, auch so mit 18, 19. Und das kann ja auch teilweise richtig gefährlich werden vorher. Aber irgendwie, weiß ich nicht, kommen da scheinbar die Leute immer erst sehr spät drauf, weil vielleicht nicht so viel drüber geredet wird. Aber dann war es quasi für dich so eine richtige, also das hat dich dann nochmal richtig positiv gepusht, als du das dann rausgefunden hast und quasi bekämpfen konntest, oder?
Total, ja klar. Also weil natürlich ist es auch mental super schwierig, in ein Training zu gehen und zu wissen, oh, vielleicht muss ich mich heute schon wieder übergeben. Das funktioniert ja nicht. Also in einem mehrmals die Woche, das ist ja auch einfach nur ungesund, sag ich mal.
Total.
Ja, und deswegen war es dann natürlich, hat mich dann total die Freude wieder zurückbekommen und es lief halt auch direkt wieder besser. Und ja, und dann hat natürlich das Training jetzt auch meinem derzeitigen Trainer auch super gut angeschlagen und gepasst. Das gehört natürlich auch dazu. Und ja, klar, wenn es läuft, dann macht es auch mehr Spaß, ne?
Ja, klar.
Ja, ja.
Ja. Aber ich finde es auch bewundernswert, dass du dann trotzdem so durchgehalten hast in der Zeit, in der du nicht wusstest, woran es liegt. Weil du meintest ja, du hast dich teilweise mehrmals die Woche übergeben, aber trotzdem weitergemacht. Da gehört ja auch viel starker Wille dazu, sage ich jetzt mal. Andere Leute hätten vielleicht einfach dann aufgehört komplett.
Ja, das stimmt. Ja, ja, doch. Einen starken Willen hatte ich, glaube ich, schon immer, ja.
Ja. Ja, aber mit deinem jetzigen Trainer, da passt es einfach besser. Also du meintest, dass das Training gut funktioniert und so.
Genau, also ja, mein erster Trainer, ich hatte ja quasi nur zwei Trainer, ich war auch mit meinem ersten Trainer sehr zufrieden. Da ist halt so, dass wir das nicht rausbekommen haben mit dieser Nahrungsmittelunverträglichkeit. Und er hatte mir aber dann ja auch quasi den Trainer empfohlen, Sven Timmermann, bei dem ich eben jetzt trainiere und auch schon lange trainiere, auch damals bei dem Deutschen Meistertitel zum Beispiel. Ja, das, also er hat sich schon gedacht, dass das Training auch sehr gut für mich passen würde. Und so war es ja dann auch.
Ja, und war das für dich jemals eine Option, aber mit dem Sport dann komplett aufzuhören, während der Zeit, wo es noch so hart war? Oder hattest du da irgendwie einen Plan B?
Ja, also damals war es ja so, das war ja quasi, dass ich die Pause gemacht habe, war ja quasi nach der Schulzeit, da ist man ja eh dann so ein bisschen im Umbruch. Ich bin auch zu Hause ausgezogen, habe dann eben mein Studium in einer anderen Stadt aufgenommen. Und da war es ja dann so, dass ich gedacht habe, okay, dann ist jetzt das Kapitel quasi beendet mit Leichtathletik, aber... Ja, wie gesagt, habe ich dann eben schnell gemerkt, okay, nee, so ganz ohne ist irgendwie auch nicht richtig. Und vor allem, was mich halt auch so geärgert hat, meine Bestzeit war damals über 60 Sekunden, 60,66. Und das klingt jetzt total banal, weil ich jetzt schon weit sehr viel schneller bin, aber damals war so mein Ziel, okay, ich muss wenigstens einmal unter 60 Sekunden laufen. Das will ich einmal geschafft haben.
Ja. Ja, ich glaube, das können viele von uns nachvollziehen. Also jetzt nicht gerade bei so, also die meisten von uns machen ja keinen Sprint, sondern auch Langläufe. Ja. Aber ich glaube, jeder hat so eine Zeit, die er irgendwie insgeheim gerne erreichen würde. Und erst dann würde die Person vielleicht auch erst aufhören mit dem Laufen.
Ja, genau.
Also ich glaube, so das ist nachvollziehbar. Ja. Genau.
Ja.
Ja, und auf jeden Fall war das ja dann scheinbar sehr, sehr erfolgreich, weil du ja dann deutsche Meisterin geworden bist 2017 und danach bist du ja auch zweimal nochmal deutsche Vizemeisterin geworden.
Genau.
Würdest du dir gerne nochmal die Goldmedaille holen oder hat es dich dann eher geärgert, dass es nicht ganz bis zu Gold gereicht hat oder warst du trotzdem zufrieden? Wie war denn das?
Ja, die eine Silbermedaille war ein Gewinn, das andere Mal habe ich mich geärgert. Also ja, ich würde sagen, jede Saison ist halt besonders, ne? Dann ist auch unterschiedlich, womit man zufrieden ist, aber na klar, mein Ziel ist auf jeden Fall, wieder ganz oben zu stehen, ja, keine Frage.
Aber lässt du dich denn durch sowas auch eher motivieren oder, naja, muss ja eigentlich, du hast ja schon erzählt, du hast einen starken Willen und das merkt man, glaube ich, auch. Dann ist das für dich nicht unbedingt ein Verlust, sondern pusht dich eher auch?
Ja, also ich sag mal, in dem Moment natürlich ist es erstmal frustrierend, wenn man irgendwie, muss ja noch nicht mal nur das sein, sondern auch wenn man in der Saison nicht das erreicht, was man sich als Ziel gesetzt hat, klar, dann ist man erstmal, oder auch eine bestimmte Zeit nicht läuft, dann ist es erstmal, würde ich sagen, auf jeden Fall so ein Dämpfer, dass man dann auch, was einen gegebenenfalls auch, je nachdem, wie hart das jetzt ist, der Rückschlag auch erstmal runterzieht. Aber langfristig gesehen ist es auf jeden Fall motivierend, ja.
Ja, das ist auch gut so.
Ja.
aber apropos irgendwie Dämpfer, du hattest auch, ich glaube auf Facebook hatte ich das gelesen bei dir, dass 2021 wolltest du dich ja auch für Olympia eigentlich qualifizieren. Das war, glaube ich, zumindest dein Plan.
Genau,
aber dann hat das auch nicht geklappt, weil du so einen Leistungsabfall irgendwie erfahren hast. Kannst du mittlerweile wieder normal trainieren? Hat sich das wieder stabilisiert?
Ja, zum Glück, ja. Das war so, dass ich nach der, also den potenziellen AthletInnen, die die Möglichkeit hatten, zu den Olympischen Spielen zu fahren, wurde eben angeboten, eine Corona-Impfung zu machen mit Johnson & Johnson. Das habe ich damals auch wahrgenommen, also im letzten Jahr. Und bei mir ist es leider komplett daneben gegangen. Also ich habe ich konnte gar nicht mehr intensive Trainings-Tempoläufe machen. Ich konnte also auch einen Wettkampf gar nicht mehr vom Körper her, von der Belastung her schaffen. Und das war jetzt kein kleiner Rückschlag, sondern das war richtig, richtig hart dann im letzten Jahr, weil das irgendwie dann auch so etwas war, das hatte man irgendwie selbst nicht in der Hand. Man hat da lange hin und her überlegt, dann sich entschieden, das zu machen, weil man da natürlich auch mit im Olympischen Dorf etc. wohnen würde. Und dann hat man quasi das aus der Hand gegeben. Also meine Chance stand wirklich sehr gut, mich zu qualifizieren und ist natürlich auch ein riesiges Ziel, ein Ziel, auf das man viele Jahre hingearbeitet hat, die Olympischen Spiele. Und das war dann einfach weg. Also es war schon sehr, sehr hart im letzten Jahr. Und dann war es so, dass ich dann auch erstmal ein paar Wochen eine Auszeit genommen habe und eben nicht mehr trainiert habe. Auch weil es war ja auch so, dass mir da irgendwie niemand weiterhelfen konnte. Also kein Experte, keine Expertin, weil dafür gab es ja keinen Präzedenzfall oder sowas, was man jetzt machen sollte. Was jetzt genau im Körper überhaupt passiert ist, dass sich das so bei mir auswirkt. Und dann habe ich letztes Jahr im Oktober bin ich dann in die USA gegangen und habe dort 3 Monate in Atlanta in einer amerikanischen Profigruppe mittrainiert mit mehreren 400-Meter-Läuferinnen. Und das war auch so für mich, weil ich musste dann auf jeden Fall hier einmal raus und irgendwie woanders hin, weil das war für mich unmöglich, jetzt hier einfach auf den Sportplatz zu gehen und jetzt einfach wieder zu trainieren, um mich auf die neue Saison vorzubereiten. Und ich musste einmal irgendwie so einen Cut machen und wirklich irgendwie, um nochmal neu anzufangen quasi. Ja. Und war dann 3 Monate dort. Und das hat mir von der Motivation her halt dann auch mich sehr wieder aufgebaut und zurückgeholt quasi.
Ja, also klingt natürlich auch total hart. An der Stelle vielleicht nochmal so als Info, weder Jamile noch ich sind natürlich ImpfgegnerInnen. Das ist natürlich, Impfen ist eigentlich gut und wichtig. In deinem Fall ist es, ja klar, ich meine im Nachhinein irgendwie blöd gelaufen. Andererseits wäre vielleicht auch eine Infektion genauso verlaufen, ne? Das kann man
genau, das weiß man halt nicht. Ja,
genau. Richtig. Ja. Ja, aber natürlich war das dann, kann ich mir vorstellen, total hart, weil du so machtlos warst in der Situation, ne?
Ja, genau, total. Aber wie du sagst, also das Ding ist, man kann nicht wirklich sagen, ich habe mich jetzt falsch entschieden, weil wenn sich natürlich mein Körper schon so extrem auf die Impfung reagiert hat, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich Corona hätte, ich dann für Folgen gehabt hätte, keine Ahnung.
Ja. Und man hätte natürlich auch nicht, hätte wahrscheinlich auch wenig Sinn gemacht, ungeimpft ins Olympiadorf zu fahren. Das wäre ja auch gar keine Option gewesen. Ja. Und hat sich aber dieser Leistungsabfall so bemerkbar gemacht? Also wie kann man sich das vorstellen? Warst du dann einfach immer außer Atem schnell oder wie war das?
Nein, also das noch nicht mal. Ich konnte einfach quasi meine normalen Tempolaufprogramme, also zum Beispiel sagen wir mal 300er oder sowas, konnte ich einfach nicht mehr auf dem Niveau laufen, wie das quasi eine Woche vorher noch ging. Also ich bin auch in meinen Läufen jetzt zum Beispiel, wenn ich habe dann noch versucht, Wettkampf zu laufen, habe dann auch noch Bronzemedaille gewonnen bei den deutschen Meisterschaften, was aber da zum Beispiel, diese Medaille war komplett unzufriedenstellend. Also da war ich überhaupt nicht glücklich mit, weil ich einfach bei den 400 Meter Hürden, ich bin so bis 150 Meter gekommen und danach einfach immer langsamer geworden. Also es war quasi so, wie als hätte ich gar nicht trainiert. Also ich bin Zeiten gelaufen, die bin ich da gelaufen, als ich nicht trainiert habe. Also das war komplett, also als wäre quasi mein ganzes Training umsonst gewesen. Also zumindest die Läufe. Im Sprint oder im Krafttraining hat sich das zum Beispiel überhaupt nicht wiedergespiegelt oder bei Sprüngen. Also hätte ich eine andere Disziplin gemacht, wäre es wahrscheinlich noch okay gewesen. Nur die 400 Meter waren dann irgendwie der Todesstoß.
Ja, verrückt. Hast du in der Zeit darüber nachgedacht, die Disziplin zu wechseln?
Nee. Das war ja viel zu spät. Das Impfangebot war Anfang Mai. Ich glaube, bis Ende Juni konnte man sich, meine ich, qualifizieren. Das bedeutet, dann hat man ja die Vorbereitung für eine Disziplin gemacht und so weiter. Das ist dann quasi unmöglich, da jetzt noch mal schnell zu wechseln. Ja.
Nur weil du meintest ja, dass es relativ lang anhielt, hast du dann nachdem Olympia, also der Zug schon abgefahren war, irgendwie drüber nachgedacht, da zu wechseln, so vielleicht während du auch du bist ja in dieses Trainingscamp gefahren, vielleicht während der Zeit?
Also das war, genau, als der Olympiazug abgefahren war, habe ich dann sofort quasi die Wettkämpfe eingestellt dann habe ich da meine Pause gemacht, aber es war eigentlich klar, dass ich, entweder es geht jetzt weg und ich bin wieder gesund quasi, also dass irgendwie dann halt ein bisschen Zeit braucht und dann wieder okay ist, aber ich habe jetzt nie drüber nachgedacht über einen Disziplinwechsel. Ich habe eher drüber nachgedacht, ob ich das jetzt nochmal kann, also wenn man die Kraft habe, irgendwie wieder anzufangen zu trainieren, überhaupt.
Ja, verstehe.
Ja.
Und wie war das dann in den USA? Weil das scheint dich ja total motiviert zu haben. Erzähl mal ein bisschen von der Zeit dort. Wo warst du genau?
Ja, das war in Atlanta, also da Richtung Ostküste, zwischen so New York und Florida, sage ich mal. Mhm. Und ich bin sehr gerne in der Welt am Reisen und an neuen Orten. Oder ich mag es generell, so neue Situationen und so weiter. Und das war deswegen halt für mich schon total aufregend, weil ich war auch vorher noch nie in den USA. Und dann halt direkt so lang. Und auch apropos deiner Frage zum Teamsport, ich hatte da halt auch eine Gruppe, mit der ich trainiert habe, mit denen bin ich super, super gut zurechtgekommen und die haben mich total herzlich da aufgenommen. Und da war man dann eben auch wieder so ein Team, sage ich mal, ne? Wie im Teamsport. Das hat mir total gut gefallen. Es hat auch super viel Spaß gemacht, ja, weil das auch sehr starke Läuferinnen waren. Zum Beispiel die eine war Hallen-Weltmeisterin über 400 Meter, die andere war auch in der Staffel für Italien bei Olympia. Das waren richtig starke Mädels und dadurch, das hatte ich so in Deutschland halt auch noch nicht, konnte ich mich da auch einfach reinhängen. Also dann mittrainieren, mitlaufen und nicht, dass ich die ganze Arbeit vorne machen muss, quasi das Tempo machen muss. Das war schon sehr, sehr cool, ja.
Und 3 Monate warst du dort, oder?
Genau, 3 Monate, ja.
Ja. Hättest du Lust, das nochmal zu machen, sowas?
Generell ins Ausland gehen auf jeden Fall.
Ja. Ja, es scheint ja auch wirklich viel gemacht zu haben. Das scheint dich ja richtig rausgerissen zu haben aus diesem Loch. Also cool, dass das für dich so gut funktioniert hat.
Ja, total.
Ja. Ich würde noch gerne über ein anderes Thema mit dir sprechen. Und zwar bist du ja auch so, ja, kann man sagen, schon so ein bisschen aktivistisch unterwegs. Du warst einmal in einem ZDF-Beitrag, in dem es ums Thema Rassismus ging. Und du sprichst auch in deinem eigenen Podcast Labaletik, also sprichst, du hast auf jeden Fall mal eine Folge dort gemacht,
ja.
In dem es auch um deine so persönlichen Erfahrungen sozusagen als schwarze Frau in der Leichtathletikwelt geht. Den Podcast machst du übrigens mit deinem Trainer Sven, ne? Von dem du vorhin schon gesprochen hast. Genau, ihr macht den zusammen. Also Leute, hört mal rein, der ist echt, ist cool, sehr locker auf jeden Fall, gefällt mir gut.
Danke.
Ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass dir das Thema am Herzen liegt. Ist es schwierig für dich, über das Thema allgemein zu sprechen oder hast du da eigentlich mittlerweile eigentlich keine Probleme?
Das ist eine gute Frage. tatsächlich kommt es so ein bisschen drauf an, also generell so zum Beispiel jetzt hier in dieser Situation spreche ich schon gern darüber, auch meine Interviews. Aber das ist jetzt trotzdem Thema. Also jetzt, ich fühle mich jetzt nicht dazu berufen, wenn jetzt in meinem Alltag irgendwie Situationen auftauchen, dass ich dann immer da irgendwie die Belehrende sein muss oder sowas. Also ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht 24 Stunden dafür jetzt im Einsatz. Also es ist unterschiedlich, ja.
Ja, das kann ich gut verstehen. Also es sollte ja auch nicht deine Aufgabe sein, sozusagen andere aufzuklären darüber. Mittlerweile gibt es auch das Internet. Eigentlich können sich alle selbst informieren.
Genau, ja.
Ja, aber trotzdem hast du ja zum Beispiel diesen ZDF-Beitrag gemacht. Wie kam es dazu, dass du da ja eingeladen wurdest dazu?
Ich hatte im letzten Jahr einen Beitrag geschrieben für den Kölner Stadtanzeiger nach den Vorfällen mit George Floyd in den USA, weil das ja dann auch so ein bisschen in Deutschland aufgekommen ist, das Thema Rassismus oder da mehr drüber gesprochen wurde. Und den hatten die beim ZDF eben gelesen und mich dann angefragt, ob ich auch einen Beitrag machen würde dazu, ja.
Ja, cool. Und wie war die Erfahrung für dich?
War super cool. Also die Regisseurin quasi war auch eine selbst eine schwarze Frau und das hat es dann recht einfach gemacht, sage ich, und auch angenehm, darüber zu sprechen. Und also ich fand es auf jeden Fall cool, da diese Möglichkeit zu haben, das Thema so ein bisschen in den Mittelpunkt zu rücken, ja, zumindest ja. In diesem Beitrag.
Ja, und das Interessante war ja auch, dass du eben aus dem Sport kommst. Ich glaube, in dem Beitrag selbst ging es dann nicht so viel um Erfahrungen, die du jetzt im Sport selber dazu gemacht hast. Aber in deinem Podcast hast du ein bisschen drüber geredet.
Genau.
Wie ist denn das heutzutage? Also würdest du sagen, dass du da immer noch negative Erfahrungen machst? Oder ist das eigentlich eine Sache, die so punktuell mal passiert oder früher eher passiert ist? Wie ist denn das?
Also im Sport hier in, bei Wettkämpfen oder in meiner Trainingsgruppe ist es eher, das sind immer so ein bisschen so unterschwellige Sachen, die da vorfallen. Also zum Beispiel, ich habe zum Beispiel ein Beispiel jetzt aus vorletzter Woche. Woche. Eine Athletin ist bei einem Wettkampf in Afrika gestartet. Ich möchte jetzt nicht so genau sagen, welches Land und so weiter, aber sie auf jeden Fall ist zurückgekommen und hat dann gesagt, ja, die waren ja so laut beim Start und die kennen das ja dort nicht, leise zu sein, weil die kennen das ja alles gar nicht. So hat es gesagt. Und solche Sachen, die nehmen dann vielleicht die anderen nicht so wahr, was da jetzt gerade eigentlich gesagt würde, aber was soll das heißen, die kennen das ja nicht. Also es ist so richtig alle möglichen Vorurteile vereint. Also diese AfrikanerInnen, die so laut sind, die da so unzivilisiert dann quasi nicht leise sind, wenn der Startschuss kommt. Also sowas kommt da ja alles zusammen. Und das war auch das, was ich gerade eben meinte. Wenn man in solchen Situationen, möchte ich nicht immer dann quasi die Stimme sein, die dann sagt, was sollte das denn jetzt heißen? Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sowieso nur dazu führt, dass dann gesagt wird, ja, aber warum machst du jetzt so ein Drama draus? So war das doch gar nicht gemeint.
Ja, ist das echt so? Also war das hauptsächlich die Antwort, die du von Leuten dann bekommst? Oder sehen die das dann teilweise auch ein, wenn du mal quasi die Kraft dazu hast, die Leute eigentlich auch gut gemeint, ne? Das ist ja eigentlich ein Dienst, den du denen erweist, also die da quasi aufzuklären.
Ich muss sagen, es ist schon eher diese, also vor allem halt eben bei so latenten Sachen, jetzt nicht wenn jetzt das N-Wort fallen würde oder sowas, dann wäre es eine andere Situation. Aber bei solchen Sachen, da ist dann immer so, ach nein, das war doch gar nicht so gemeint, du musst das jetzt übertreiben. Und ich weiß auch, dass das jetzt nicht nur mir so geht, sondern zum Beispiel, als ich das darüber mal gesprochen habe auf Instagram, kamen auch super viele Nachrichten auch von anderen schwarzen SportlerInnen, die dann gesagt haben, ja, genau das ist immer bei mir auch der Fall. Das ist immer so. Immer ist man dann die Person, die eigentlich betroffene Person ist dann die das Drama macht und die dann quasi so ein bisschen als AußenseiterInnen dasteht. Ja.
Das muss echt eine schlimme Situation sein. Das kann man sich natürlich als weiße Person nicht so richtig vorstellen, also will ich auch gar nicht sagen, aber ich fühle natürlich mit, also das ist, glaube ich, hart. Kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, weil meine Mutter kommt auch nicht aus Deutschland, sondern aus Turkmenistan, also ein Land, das fast niemand kennt. Und aus zweiter Hand kriege ich sozusagen dann solche Situationen auch mit. Also mir sieht man das eben gar nicht an. Sag ich jetzt mal. Mich halten Leute immer für eine Kartoffel. Ist dann bestimmt auch mein Privileg in der Situation. Aber natürlich kenne ich es eben von meiner Mutter. Die hat auch schon solche Situationen erlebt, wo auch irgendwie, auch gerade dieses, diese Leute sind halt lauter und so.
Genau.
Sowas, mit sowas wird sie auch leider manchmal konfrontiert. Ja, in so einer Situation wäre es natürlich am besten, wenn eben auch Außenstehende mal was sagen. Also so dann zum Beispiel total. Ich oder ja. halt eben jemand irgendwie, ja, in deiner Situation auch jemand, der nicht du ist, damit ja. du dich
genau,
da nicht
genau, total. Willst. Also ich finde auch, also aus so einer Situation kann man mit so einem, obwohl es eigentlich eine, sag ich mal, eher negative Erfahrung ist, kann man mit so einem positiven Gefühl rausgehen, wenn einfach nur eine Person, die genau wie du sagst, eben keine betroffene Person mhm. ist und die dann einfach was sagt, ey, die da einfach einschreitet und da kurz ein, zwei Sätze zu sagt. Das macht wirklich so einen Unterschied, wenn man da irgendwie dann so ein Ally hat. Ja.
Ja. Aber so von Trainern oder so oder TrainerInnen, da hast du jetzt nichts Persönliches erfahren, oder? Hoffentlich.
nein, ich hatte ja auch eigentlich nur zwei Trainer in der Leichtathletik ja. und nein, die waren auf gar keinen Fall irgendwie, haben rassistische Kommentare oder sowas gemacht, aber wie halt mein Trainer selbst auch in dem Podcast zum Beispiel gesagt hat, ist es schon so, dass er durch mich auch jetzt sensibler geworden ist. Also er hatte mit Sicherheit solche Sachen auch vorher nicht unbedingt gehört. Mhm. Aber weil wir eben darüber geredet haben und so weiter, ist es auch so, dass er da sehr viel aufmerksamer geworden ist und dann auch solche Situationen, sag ich mal, erkennt.
Ja, das ist cool. Das ist ja auch wichtig, sowas.
Ja, total.
Im ZDF-Beitrag hast du auch das Klischee angesprochen, dieses, dass Schwarze gut im Sport sind oder auch besonders mhm. Basketball und so. Und du hast ja auch selber Basketball gespielt. Hast genau. du das selbst damals sowas auch schon mitgekriegt, so als Kind, beziehungsweise als Teenie?
Ja, also ich glaube, dieses, ja, du bist ja schwarz, ist ja klar, dass du gut tanzen kannst, ist ja klar, dass du gut Basketball oder Leichtathletik immer kannst. Ich glaube, da gibt es kaum jemanden, der oder die als schwarze Person das noch nicht gehört hat. Also das ist wirklich, ich sag mal, gang und gäbe. Und ich glaube, was den Leuten halt nicht klar ist, oder zum Beispiel mir auch als wahrscheinlich als Kind, als Jugendliche, bevor ich angefangen habe, mich mit solchen Sachen überhaupt auseinanderzusetzen, so intensiv, auch nicht unbedingt klar war, ist natürlich, das sind einfach rassistische Ideologien aus der Kolonialzeit, die man da einfach weiterträgt, die man da wiederholt. Also das ist, was damals eingebläut wurde, was einfach quasi weitererzählt wird.
Ja. Ja, klar. Natürlich ist das dann auch ja, oft übertragbar einfach auf den Sport, weil Sport ja einfach auch nur ein Teil unserer Gesellschaft ist.
Total, genau.
Ja, aber gerade so in Deutschland habe ich den Eindruck, ist der Laufsport zum Beispiel halt super weiß und männlich.
Ja, total.
Mich würde mal so interessieren, hast du vielleicht eine Theorie, warum das so ist?
Eine Theorie habe ich jetzt, ehrlich gesagt, das geht schon zu weit, habe ich selbst nicht, aber das ist auf jeden Fall ein Fakt. Also auch als ich in den USA war das, hatten wir sehr viele auch schwarze SportlerInnen in den Gruppen und das war ganz normal. Und da muss man auch sagen, obwohl USA natürlich super rassistisch ist und alles, aber innerhalb der Gruppe hatte man da wirklich so ein Safe Space, sag ich mal. Da wäre niemals so eine Aussage gefallen. Niemals, auch nicht von den weißen AthletInnen, weil die da ganz anders sensibilisiert waren auf dieses Thema. Also das war ein super großer Unterschied. Aber warum das jetzt in Deutschland so weiß ich nicht. Das hat natürlich immer was mit Strukturen zu tun. Also es gibt ja auch andere Sportarten, weiß ich nicht, Handball, Schwimmen, wo man sieht, auch nicht nur jetzt die fehlenden schwarzen AthletInnen, sondern generell Menschen mit Migrationshintergrund. Und zum Beispiel beim Schwimmen fand ich auch extrem, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, da war ja im letzten Jahr, gab es so ein Black-owned Business, das extra so Swimming-Caps für voluminöse Haare entworfen hat. Und das zielte natürlich vor allem auf Afrohaare, auf traditionell schwarze Frisuren, die man sich macht, dass die unter diese herkömmlichen Schwimmkappen gar nicht drunter passen. Und das wurde dann eben von der Internationalen Swimming Federation einfach abgelehnt. Es wurde gesagt, nein, weil die Begründung war, es nicht zu der naturellen Form des Kopfs passt oder sowas. Also das,
ja, das war ja wirklich so lächerlich.
Ja, ja, genau. Also
ja, das habe ich auch mitbekommen.
Und klar, also es sind definitiv Strukturen. Also es ist halt so, dass dass Rassismus, wie du eben auch gesagt hast, eben in der Gesellschaft vorhanden ist und damit auch in den Strukturen. Und das natürlich auch dazu führt, wo man eben schwarze SportlerInnen findet, wie in jedem anderen Bereich der Gesellschaft auch natürlich. Genauso natürlich auch in den Führungspositionen ist es ja auch so, dass da wirklich deutlich mehr weiße Menschen agieren als schwarze oder auch generell Menschen mit Migrationshintergrund.
Ja, da hast du recht.
Ja.
Und wie war das Feedback eigentlich so auf die Sachen? Also du hast dich ja quasi öffentlich dazu zu dem Thema geäußert. Hast du da privat oder vielleicht auch öffentliches Feedback zu bekommen?
Ja, also ich habe vor allem positives Feedback bekommen, aber das natürlich auch in der Bubble, glaube ich, in der man sich bewegt dann, ne? die das dann natürlich auch gut finden. Aber teilweise, stimmt, da erinnere ich mich dann nach dem Beitrag und auch nach diesem Artikel, den ich geschrieben hatte, war es tatsächlich auch so, dass Leute auch geschrieben haben, ja, dass sie sich durchaus auch ein bisschen ertappt gefühlt haben, also und Sachen nochmal so überdenken wollen. Weil mir natürlich auch klar ist, Leute, die sowas sagen, auch eben dieses Beispiel, was ich eben genannt habe, das sind natürlich keine RassistInnen oder die wünschen, weiß ich nicht, schwarzen Menschen oder andere nichts Schlechtes, aber das ist einfach so in ihrem normalen Verhalten, dass sie das gar nicht merken, was sie da dann teilweise eben für rassistische Aussagen treffen. Ja. Aber da muss ich sagen, das war wirklich sehr positiv. Und vor allem über solche Nachrichten habe ich mich halt gefreut, wo Leute gesagt haben, okay, ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht, das stimmt schon. Also,
ja. Ja, das ist natürlich total gut, dass du da keine negativen Erfahrungen danach gemacht hast. Ist ja manchmal bei so öffentlichen Beiträgen auch leider ein Thema, dass Leute sich herausnehmen, dann irgendeinen Müll zu schreiben. Das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, als Black Lives Matter sozusagen eine Sache wurde überhaupt in Deutschland, also überhaupt in die Diskussion betreten hat, dass Leute natürlich sich im Internet unglaublich sicher fühlen und dann auch einfach Müll schreiben teilweise.
Das auf jeden Fall. Das war ja auch so dieses Jahr ist ja auch wieder eine Heim-EM, also Europameisterschaft in München, wo auch mein Ziel ist, daran teilzunehmen.
Sehr
und,
gut,
das, cool. Das letzte Mal war ja 2018 auch eine Heim-Europameisterschaft in Berlin. Und da war es so, dass da auch ein Promo-Video veröffentlicht wurde und da war eine schwarze Weitspringerin drauf zu sehen. Mhm. Und das war damals noch so auf Facebook mehr dann als Instagram. Und da war alles voll drunter in den Kommentaren. Das war unglaublich mit irgendwie, hätte man dafür nicht eine Schwarze nehmen können? Sag ich mal, hätte man dafür nicht eine echte Deutsche nehmen können? Oh, das war noch eins der netten Kommentare, sag ich mal, die drunter waren. Das war für mich unerträglich, das da drunter zu lesen. Und das ist, glaube ich, genau das, was du gerade sagst, mit diesem im Internet dann die Sicherheit irgendwie haben, anonym irgendwas hinzuschreiben.
Ja, sowas ist einfach tragisch, muss man sagen. Tut mir da natürlich leid. Das fällt dir bestimmt noch viel mehr auf als anderen, die nicht betroffen sind, sage ich jetzt mal.
Ja, das mit Sicherheit.
Du meintest ja, du fühlst dich jetzt nicht berufen sozusagen, da jetzt mehr in die Richtung zu machen. Musst du ja auch auf jeden Fall nicht. Aber dadurch, dass du so positives Feedback bekommen hast, hast du da irgendwie trotzdem vielleicht Ambitionen? Also hättest du da Lust, drüber mehr zu sprechen, so auf deinen Kanälen oder dich da zu engagieren? Wie ist das?
Ach so, doch, das auf jeden Fall. Also was ich meinte, war eher so in diesem, so in meinem privaten Bereich quasi. Ich will auch mal dann ein bisschen davon Abstand nehmen, was ich eben meinte mit dem Safe Space. Ne? Aber so generell, dass ich mich dazu äußere, das mache ich sehr gerne. Ja, und ich überlege durchaus, wie es möglich wäre, für mich da vielleicht noch mehr meine Reichweite zu nutzen, um auf solche Sachen aufmerksam zu machen. Ja, ich habe jetzt auch das Thema meiner Masterarbeit eingereicht und das ist so ein bisschen in die Richtung. Und zwar ist da die Frage, wie können schwarze Sportlerinnen mediale Aufmerksamkeit generieren und die Narrative verändern? Weil es eben so ist, da gibt es auch verschiedene Studien zu, dass eben zum Beispiel auch schwarze Sportlerinnen und auch schwarze Sportler eben deutlich anders von den Medien kommentiert werden bei Sportberichterstattungen und wie über sie geschrieben wird, ob über sie geschrieben wird. Und also das Thema bewegt mich schon die ganze Zeit, ja.
Ja, das ist ja auch ein super spannendes Thema für eine Masterarbeit. Also cool, ich wünsche dir da auf jeden Fall viel Erfolg beim Schreiben.
Danke.
Bist du schon weit?
Nee. Okay. Da bin ich ehrlich, nein.
Okay, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg beim Schreiben und viel Inspiration.
Vielen Dank.
Vielleicht nochmal so allgemein zu deinen Zukunftsplänen. Vorhin hast du schon angesprochen, EM-Heimspiel. Auf was trainierst du denn aktuell hin?
Nächste Woche sind die deutschen Meisterschaften. Das ist natürlich immer national das wichtigste Ereignis. Und danach dann im August die Europameisterschaften in München, für die ich mich dann hoffentlich qualifiziere.
Ja, ja, da drücke ich auf jeden Fall die Daumen. Und hast du ansonsten Wettkämpfe, die so, also hast du so Wettkämpfträume, die du gerne in Zukunft absolvieren würdest?
Ja, nach der Geschichte im letzten Jahr ist natürlich Paris jetzt das ganz große Ziel, 2024, auf das ich hinarbeite und träume, ja.
Ja. Ja, cool. Also ich wünsche dir dann natürlich ganz viel Erfolg, auch weiterhin.
Und vielen Dank.
Ja, gerne. Und zum Abschluss kannst du gerne nochmal unseren ZuhörerInnen sagen, wo sie dich finden und wo sie deinen Weg mitverfolgen können. Also was du quasi so treibst. ja. Sag doch gerne mal deine Social-Media-Kanäle an und auch gerne deinen Podcast, was du magst.
Ja, sehr gern. Also ich freue mich natürlich über jeden, der oder die sich dafür interessiert, was ich mache. Und ja, ich glaube, so Support tut immer gut. Hat man ja vielleicht jetzt auch nicht nur in der Rassismusfrage, sondern generell in dem Podcast so ein bisschen durchgehört. Und ja, mein Instagram-Account ist Jamila Who Else, also Jamila WHOELSE. Und da bin ich eigentlich am aktivsten über Social Media. Ich habe auch auf Facebook eine Seite, Jamila Böhm, aber da bin ich nicht so aktiv.
Facebook-Tage sind auch vorbei.
Genau. Und sonst mache ich ab und zu immer mal eine Folge für den Podcast Labaletik, über den wir schon geredet haben, zusammen mit meinem Trainer. Da reden wir eigentlich über alles, was uns so einfällt, worüber wir Lust haben zu sprechen. Viel auch über meinen Weg natürlich sportlichen, aber auch generell über Leichtathletik. Und da ist aber so, dass es jetzt nicht wie bei Achilles Running wirklich regelmäßig passiert, sondern das einfach, wenn wir Lust und Zeit haben, ja.
Ja. Okay. Ja, dann Jamila, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch. Danke auch, dass du so ehrlich mit mir über so auch ja Themen gesprochen hast, die dir bestimmt nahe gehen und dass du dir allgemein die Zeit für mich genommen hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Habe ich mich sehr drüber gefreut.
Ja, also hat wirklich Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Und wenn das der Fall sein sollte, würde ich mich über ein Abo und eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify freuen. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, könnt ihr die übrigens jederzeit an redaktion@achilles-running.de schicken. Also tobt euch aus. Ansonsten haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal und keep on running.
Kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-Team.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.